Das Final Six der DFL 2 in Düsseldorf war von spannenden und überraschenden Spielen geprägt. Wer holt sich den Meistertitel und wer steigt in die erste Liga auf? Viel Spaß bei Crunch Time.
Es geht weiter, liebe Flag Football Freunde. Wir haben ja noch ein bisschen was aufzuholen und heute ist es soweit. Wir werden über den Abschluss der nationalen Ligen in Deutschland und zwar ganz konkret dem DFFL 2 Finalspieltag, dem Final Six reden und gleichzeitig auch über die Aufstiegsrelegation aus den Regionalligen in die DFFL 2. Das war der letzte nationale Spieltag. Hier hat sich entschieden, wer in die erste Liga aufsteigt, wer in die zweite Liga aufsteigt und wer sich natürlich den Titel in der DFFL 2 sichert. Bevor wir hier darauf eingehen, haben wir einen kurzen Newsblock für euch, denn auch in der Offseason finden Turniere statt und gerade über das lange Wochenende vom 3. Oktober, dem Nationalfeiertag in Deutschland, fanden zwei Turniere statt, von denen wir wissen, einmal ein, ja, ich würde fast schon sagen, traditionsreiches Turnier, das schon einige Jahre stattfindet, der Unity Bowl in Trier und dieses Jahr ganz neu der Peace Bowl in Augsburg. Lasse, am 3. Oktober hat der Unity Bowl in Trier stattgefunden. Was ist da passiert?
Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat der Bowl noch nichts gesagt, aber wenn du sagst, dass der quasi ein bisschen schon länger etabliert ist, dann freut mich das natürlich sehr. Es waren nur 6 Teams dabei, ein sehr kleines Turnier, ich glaube auch ein sehr spaßbehaftetes Turnier. Ich kenne niemanden von vor Ort. Es waren ein paar Namen dabei, die man kennt. Die Trier Biber natürlich selber. Ein weiteres Team aus Trier, die Mainz Legionaries. Ich glaube allerdings nicht mit dem ersten Team. Und noch zwei andere Teams gewonnen haben das Ganze. Die Bobpart Ducks. Herzlichen Glückwunsch. Haben sich, glaube ich, auch sichtlich drüber gefreut. Auch ein Team, das mir jetzt noch nicht sagst. Das Logo schaut aber relativ cool aus, wenn ich das so sagen darf.
Ja, finde ich interessant. Wir könnten ja mal rausfinden oder schauen, ob das ein Tackle-Team ist oder ein neues Flag-Team. Aber cool, dass immer wieder neue Teams auftauchen.
Also die Instagram-Seite verrät, dass es nur ein Flag-Team ist.
Cool.
Ja. Die auch schon bei anderen Turnieren anscheinend auch mitgespielt haben. Zum Beispiel einen Brutzel Bowl, den ich auch nicht kenne.
Den Brutzel Bowl?
Ja. Können wir sicher auch mal herausfinden, wie es ist. Genau. War, glaube ich, ein cooles Turnier. Spaßturniere immer schön zu spielen. 6 Teams waren hier am Start. Bisschen mehr Teams waren es aber beim Peace Bowl in Augsburg.
Genau, beim Peace Bowl in Augsburg, der das erste Mal stattgefunden hat, hier mit 2 Divisionen, einer Mixed-Division und einer Frauendivision. In beiden Divisionen waren 8 Teams angedacht. Leider sind es im Endeffekt nur 7 Teams pro Division geworden, denn die, ich glaube, es waren die... zählt mir auf die Sprünge, wer hat abgesagt?
Bornheim
bei den
Badgers.
Herren, die Bornheim Badgers haben abgesagt, genau. Und bei den Ladies, die Waldorf Wanderers.
Genau.
Dadurch hatten wir in beiden Divisionen eine Dreier- und eine Vierer-Vorrundengruppe. In der Dreiergruppe wurde ein Spiel dann aber nochmal doppelt gespielt, damit jedes Team auf 3 Spiele am ersten Tag kam. Der Spielmodus war ein bisschen verkürzt, 2x15 Minuten, mit aber der normalen 2-Minute-Warning und Stop-Clock in der letzten 2 Minuten. Was ich, muss ich sagen, ich habe am ersten Tag gespielt, interessant fand, denn die Spiele haben sich trotzdem recht voll angefühlt. Also im Gegensatz zu der klassischen Running Clock und den Turnieren, die man dort kennt, Big Bowl, Adria Bowl und so weiter, dort fühlen sich die Spiele immer deutlich kürzer an und ich hatte das Gefühl, beim Peace Bowl haben sich die Spiele eigentlich normal angefühlt. Wie war das für dich, Lasse? Du warst ja als Schiedsrichter hauptsächlich vor Ort.
Ja, ich sehe es genauso. Also ich finde es eine echt super Sache, weil man so ganz klar sicherstellen kann, dass kein Timeslot quasi mehr als eine Stunde braucht. Das heißt, man konnte den Timeslot von einer Stunde ganz gut aufrechterhalten. Und trotzdem hatte man nicht das Gefühl, wenn man 4 Minuten vor Ende der Zeit geführt hat, dass das Spiel vorbei war, so wie es teilweise beim Big Bowl ja der Fall ist. Deswegen, ich fand das eine ganz gute Lösung und mir hat super viel Spaß gemacht, ein bisschen zu spielen, aber auch Hauptsache oder die Hauptzeit zu reffen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Generell war es eine sehr schöne Atmosphäre, muss man sagen, bei den Lions. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Alle hatten definitiv Spaß und das Wetter hat auch halbwegs gehalten.
Es war ja ein doch, ich würde sagen, vom Niveau her ein bisschen mehr auf den Fun ausgelegtes Turnier. Wir hatten ein paar zusammengewürfelte Teams. Wir können mal kurz draufschauen in der Mixed-Division. Ich überspringe hier auch gleich mal die Gruppenphase. Hatten wir im Halbfinale die Gastgeber selbst, die Augsburg Lions, die ja in ihrer Offense doch wirklich eine Team 1 Offense hatten, in der Defense ein bisschen durchgewürfelt. Und auf der anderen Seite ihre Gegner im Halbfinale dann die Regensburg Phoenix, die mit ja einem Mix aus Team 1 und 2 da waren.
Ja, am zweiten Tag nur noch mit 5 Leuten da waren, also.
Oh, okay, das ist natürlich, ja. Und im anderen Halbfinale die Getal, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Was ich sehr cool fand, ein mexikanisches Team, im Prinzip ein Zusammenschluss aus vielen Mexikanern und Mexikanerinnen, die in Europa verstreut leben. Die meisten, die jetzt hier dabei waren, die in Deutschland leben aktuell. Und auch einer aus unserem Team, Carlos, hat da mitgespielt und hat mir da auch ein bisschen erzählt, wie das so abläuft bei denen. Die haben wohl eine sehr große WhatsApp-Gruppe mit ganz vielen Leuten und immer wenn Turniere gepostet werden, dann gibt es eine Umfrage und wird geschaut, wo sie mitspielen können. Und dadurch waren sie eben schon auf vielen Turnieren in Europa, auch dieses Jahr und in den letzten Jahren und eben dieses Jahr beim Peace Bowl. Und im Halbfinale standen ihnen die Rosenheim Rebels gegenüber. Hier konnten sich auf der einen Seite die Augsburg Lions, auf dem anderen Halbfinale die Ketal durchsetzen, Quetzals geschrieben und dann ging es ins Finale. Lasse, du hast das Finale selber gepfiffen. Was ist passiert?
Ja, im Finale muss man sagen, die Offenses beider Teams, sehr starke Offenses, gerade wir haben es auch schon erwähnt, die Augsburg Lions Offense, ja, hat hier sehr stark gespielt, sehr solide auch gespielt. Sie haben, muss man sagen, viel auch ausprobiert, das heißt, sie haben nicht nur hier langweilig ihren Football runtergespielt, sondern haben viel WQB gemacht, haben gerade mit Tom Köser und mit Paul Brims versucht, irgendwie das Spiel der Mexikaner so ein bisschen mitzugehen, dieses WQB, Artige, dieses Razzle-Dazzle, so wie wir es immer gerne nennen. Am Ende muss man sagen, haben 2 Stops hier für die Defense der Augsburg Lions den Sieg erbracht. Und ja, am Ende war es dann auch sehr deutlich, muss man sagen. Aber es hat auch hier allen Spaß gemacht und war auch von der Atmosphäre ein sehr schönes Finale.
Sehr schön. Ja, dann schauen wir doch mal auch noch kurz auf die Damendivision. Hier hatten wir eben auch mit den Gastgeberinnen, den Augsburg Lions, mit ein paar Teams aus der DFLF, den Pink Panthers. Wir hatten die Southern Sparkles, die Peachy Blinders, die im Zusammenschluss sind, die oft auch auf Fun-Turniere fahren. Die Munich Turtles, die leider nicht am Ligabetrieb teilnehmen, aber eben auf Fun-Turnieren teilweise zu finden sind. Und den Tirol Raiders, einem österreichischen Team. Hier, Lasse, konnten sich die Tirol Raiders und die Augsburg Lions ins Finale bringen. Was ist da dann passiert?
Genau, also ich glaube, offiziell waren sogar nicht die Augsburg Lions im Finale, sondern die Berry Pickers, was aber auch ein Team der Augsburg Lions war. Die haben auch im Halbfinale schon gegeneinander gespielt und das war schon sehr durchwürfelt, muss man sagen. Ich würde auf diese ganzen Ergebnisse nicht zu viel setzen. Man muss ganz klar sagen, der Spaß war hier im Vordergrund. Am Ende hatten wir ein schönes Finale aus ja, einem Best-of der Augsburg Lions Teams gegen die Tirol Raiders, die das hier wirklich sehr diszipliniert gespielt haben im Finale, die auch, ja, wenig getauscht haben, die das nochmal genommen haben, so ein bisschen als Saisonabschluss und dann auch sehr verdient, meiner Meinung nach, den ja, Titel mit nach Hause genommen haben. Aber auch hier, die hatten auch sichtlich Spaß und haben auch alles nicht ganz so ernst genommen, was sehr, sehr schön war.
Ja, und ich finde es aber nochmal hier, um diesen Block abzuschließen, wirklich sehr schön, dass neue Turniere aus dem Boden sprießen, auch in der Offseason. Gerne mehr davon, wenn ihr Plätze habt, wenn ihr Lust habt, das zu organisieren, dann tut das. Das freut jeden anderen Verein und es macht auf jeden Fall auch Spaß und bietet einfach nochmal mehr Bühne für den Flexball. Aber so viel zu unserem Newsblock, zu den Offseason-Turnieren. Jetzt gehen wir zu unserem Hauptthema und wir schauen aufs Final Six der DFL 2.
Das Final Six der DFL 2, einer wirklich ja, grandiosen DFL 2-Saison, muss man so sagen. Und ich kann auch schon mal so viel vorwegnehmen. Auch in diesem Finale war nichts dem Anschein nach. Wir haben ja eine Prediction-Folge gebracht. Und ja, es hat sich weiter so angedeutet. In Düsseldorf hat es stattgefunden, auf den Feldern der, auf dem Sebastian Vollmer-Feld und auf dem Patriots-Feld. War ganz schön, auch mal auf diesen Feldern zu spielen. die leider nicht nebeneinander liegen, was so ein bisschen schade war. Dadurch hat man, wenn man in einer Gruppe gespielt hat, nicht ganz so viel vom anderen gesehen. Leider hat es auch hiervon keinen Stream gegeben, was aber jetzt, glaube ich, auch schon genug bemängelt wurde. Deswegen ja, können wir euch aber trotzdem umso mehr noch vielleicht unsere Spielberichte mitgeben. Gespielt wurde in zwei Dreiergruppen und ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Dreiergruppe an.
Genau, in der ersten Dreiergruppe die Düsseldorf Firecats als ja, Gastgeber und auch Favoriten, kann man glaube ich so sagen, war auch in unserer Prediction-Folge schon der Fall. Gleich zusammen mit den Aachen Emperors und den Regensburg Phoenix. Und die Düsseldorf Firecats, kann man direkt hier kurz machen, haben nichts anbrennen lassen, konnten mit 36-28 gegen Aachen gewinnen. Also es war ein knappes Spiel, aber holen sich hier den Sieg und gewinnen dann aber doch sehr deutlich gegen Regensburg mit 40-9. Was dann wiederum, und das fand ich sehr interessant in der Gruppe, das letzte Spiel zu einem wahren Win-and-In-Game für das Halbfinale gemacht hat. Und naja, es war kein Win-and-In-Game, es war ein Tie-and-In-Game, denn die Aachener und die Regensburger haben unentschieden gespielt, denn den Aachenern hat das gereicht. Sie wussten natürlich, wie die Punktedifferenz in den ersten zwei Spielen, also gegen die beiden Düsseldorfer Spiele ausgegangen sind. Sie haben deutlich weniger hoch gegen Düsseldorf verloren und deswegen hat ihnen ein Unentschieden gereicht. Ich habe das Spiel selber nicht angeschaut, wir haben parallel auch gespielt, aber mir wurde erzählt, dass eben am Ende die Aachener den Ball hatten und mit einem 12-12 und eben der besseren Punktedifferenz im Rücken haben sie es dann schlau gemacht, die Zeit auslaufen lassen und sich eben hier, ja, ich sag mal, gute Pferde springen nur so hoch, wie sie müssen, ins Halbfinale ja mit einem Unentschieden eingezogen. Also wirklich, wirklich knapp. Und das, finde ich, symbolisiert, also ist eines von wahrscheinlich vier Beispielen, die wir heute nennen werden in den nächsten 10, 15 Minuten. Das symbolisiert, wie krass diese DFL-2-Saison war, wie eng alles war, nicht nur in der Regular Season, sondern eben auch in dem Final Six. Wir können sagen, wirklich, an diesem Spieltag, genauso wie in der ganzen Saison, hat die Tagesform, aber nicht nur die Tagesform, ich würde sagen, die meisten, eigentlich alle Teams waren mit einer annehmbaren Tagesform da. Es haben Kleinigkeiten den Unterschied gemacht. Da geht mal da ein Drive in die eine Richtung, da hat man dort mal ein bisschen mehr Glück oder weniger und das macht dann den Unterschied, wer hier aufsteigt, wer hier nicht aufsteigt, wer hier ins Halbfinale kommt und eben wer nicht. Und das finde ich so, so interessant und so toll an dieser Liga und ich hoffe sehr, dass es nächstes Jahr auch so bleibt. In dieser Gruppe, in Gruppe A eben, mit dem glücklicheren Ende für Aachen und damit Düsseldorf erwartungsgemäß und Aachen, wir hatten sie in unserer Prediction eher im unteren Bracket, aber eben mit der besseren Punktedifferenz und einem smarten Spiel gegen Regensburg retten sie sich sozusagen ins Halbfinale, Regensburg nur im Spiel um Platz 5.
Kommen wir zur zweiten Gruppe, wo auch wir beide mitgespielt haben. Ja, da waren zum einen, ich würde auch sagen, wir gehen hier chronologisch vor, erste Partie in dieser Gruppe war das Spiel zwischen den Falcons und den Erlangen Sharks, was uns auch die Möglichkeit gab, die beiden Teams ein bisschen anzuschauen, was, glaube ich, für uns auch ein kleiner Vorteil war. Hier haben sich die Cologne Falcons klar durchgesetzt mit 42-27, ihre starke Offense vor allen Dingen gezeigt und hier auch meiner Meinung nach nichts anbrennen lassen. Im Spiel danach wurde es dann schon wieder sehr spannend, weil dann wir eingestiegen sind gegen die Cologne Falcons, die ja gerade eben gewonnen hatten. Und ja, wir dieses Spiel mit 48-31 gewinnen lassen. Josh, sehr starke Offense-Leistung, kann man hier ganz klar sagen. Ich glaube, ihr habt da jeden Drive gescored.
Ich glaube, nur den letzten nicht, wo wir ja sozusagen schon gewonnen hatten. Am Ende muss man sagen, vielleicht hätten wir dann eben nochmal scoren sollen. Da sind wir dann eher, ja, haben ein bisschen durchrotiert, haben dann schon die Starter gerestet am Ende. Ja, wir werden gleich sehen, ob das die richtige Entscheidung war.
Genau, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir uns auf Köln auf jeden Fall am meisten vorbereitet hatten in unserem Scouting. Das können wir, glaube ich, im Nachhinein auf jeden Fall sagen und sich das für uns auf jeden Fall, also auch aus Defense-Sicht, definitiv ausgezahlt hat.
Auf jeden Fall auch aus Offense-Sicht. Also man muss sagen, Köln, da kannte ich auch die Defense am besten. Da haben unsere Systeme gut funktioniert. Also da hat einfach vieles geklappt. Bei Köln hat in dem Gegensatz eben weniger geklappt. Also, und das zeigt auch wieder dieses Matchups. Matchups machen ja so viel aus in dieser Liga und hat uns dann eben den Sieg beschert.
Genau, Köln in dem Moment dann eben ein Gegner, der uns gut gelegen hat. Ganz im Gegenteil dazu kommen wir dann zum letzten Spiel in dieser Gruppe. Das waren dann die Erlangen Sharks gegen uns, die Munich Spatzen 2. Und hier war es dann das Problem, wenn die Erlangen Sharks das gewinnen würden, dann würde es hier zu einem Three-Way-Tie kommen. Wir hatten uns dann auch schon hier vor dem Spiel ausgerechnet, mit wie vielen Punkten man, also Sieg, logisch wären wir weiter gewesen. Wir hätten auch mit einer gewissen Anzahl an Punkten verlieren können und wären trotzdem drin gewesen. Es gäbe auch irgendwie eine Punktedifferenz von so 2-3 Punkten gewesen, wo auf einmal dann Köln rausgeflogen wäre aus dem Halbfinale, wenn Erlangen genau mit 11 bis 13 Punkten mehr oder sowas gewonnen hätte, glaube ich. So war am Ende die Rechnung.
Ich glaube, es war 15 bis 17, aber okay, ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr tightes Window. Ja.
Und am Ende muss man sagen, hat das System der Erlangen Sharks, wie auch schon in der Regular Season hier, uns sehr doll geschlagen. Wir haben versucht, hier alles zu geben. Es war auch nicht, dass wir hier irgendwie entspannter gespielt haben, aber wir haben irgendwie in dem Moment nicht mehr auf die Reihe bekommen. Und am Ende haben die Erlangen Sharks uns in der Defense einen 50-Burger bekommen. So viel haben wir die ganze Zeit so nicht kassiert. Und unsere Offense hat 28 Punkte kassiert, was okay, gemacht, aber auch nicht super viel ist.
Genau, also man muss einfach sagen, du hast schon gesagt, wir hatten einfach ein schlechtes Matchup gegen Erlangen. Dann haben irgendwann auch noch die Nerven angefangen mitzuspielen, weil wir natürlich mit einem großen Vorsprung in das Spiel reingegangen sind und der dann einfach ja angefangen hat, dahin zu schmelzen. Und dann am Ende haben wir knapp sozusagen, also wir haben deutlich verloren, 50 zu 28, ein Touchdown mehr und wir wären im Halbfinale gewesen. Ganz großes Lob auch an Erlangen, die haben sowohl in der Offense als auch in der Defense wirklich sehr stark gespielt. Also ich habe auch mit Luca nach dem Spiel geredet, der meinte, es war das beste Spiel ihrer Saison. Da hat wirklich alles funktioniert und bei uns hat leider eben nicht viel funktioniert, aber das passiert und da muss man dann halt auch drüber stehen und von lernen. Das ist aber hier ja der zweite Punkt, wo ich aber sagen muss, diese Liga ist so knapp, man kann nicht wirklich sagen, es gibt Teams, die sind deutlich besser als andere, sondern es gibt eben Teams, die geschlagen Team A, verlieren gegen Team B und andersrum verliert dann aber Team A gegen Team B. Und das ist so eine Sache, die dieses Turnier auch nochmal so spannend gemacht hat. Und es ist immer ärgerlich, am Losing End von so einem Three-Way-Tie zu sein. Ich glaube, wir hatten ja auch bei unserer Final Eight im Rückblick über Kelkheim gesprochen, denen das passiert ist. Oder über die Lichtenberg Lions, denen das passiert ist. Und jetzt passiert es schon wieder im Final Six. Ist es unglücklich? Aber es zeigt, wie eng die Teams zusammengerückt sind und dass einfach alles möglich ist. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die einfach gut für alle ist. Auch wenn wir in dem Fall hier die Leidtragenden waren.
Genau. Soviel zur Gruppenphase. Wir hatten dann, dass die Firecats als Gruppenerster gegen die Cologne Falcons gespielt haben, was in unserer Prediction oft das Finale war, weil hier der Regular Season Erste, die Cologne Falcons, gegen den Regular Season Zweiten und als uns stärkste Mannschaft angesehenen Düsseldorf Firecats gespielt hat. Hier muss man zu diesem Spiel sagen, auch das habe ich leider nicht gesehen. Doch, das habe ich gesehen, das haben wir nämlich gerafft. War ein Spiel auf einem sehr guten Niveau, aber für mich haben hier die Firecats nichts anbrennen lassen, sind für mich der Stopp relativ früh und dann waren sie immer einen Touchdown voraus, haben immer noch einen zweiten draufgelegt und haben das Spiel am Ende mit 40 zu 27 souverän gewonnen. Oder was ist deine Einschätzung?
Ja, ich habe es nicht gesehen, aber man muss auch sagen, also ja, die Kölner haben die Erlangener im ersten Spiel deutlich besiegt. Da würde ich aber sagen, da hat für die Erlangener noch nicht so viel funktioniert. Kommen auch später nochmal drauf zurück. Aber Köln war für mich die Enttäuschung dieses Final Six, denn ich glaube, sie haben nicht die Leistung abgerufen, die sie eigentlich hätten abrufen können, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Da war dann auch zu oft eine Fahrigkeit drin, da war auch eine Emotionalität drin, sie haben sich gegenseitig ein bisschen angekackt im Spiel teilweise, haben viel gemeckert und ich glaube, das hat sie dann auch rausgebracht, denn sie haben in der Regular Season gezeigt, was sie können. Und das konnten sie im Final Six nicht so aufs Parkett bringen. Und das ist schade, denn das ist das zweite Mal in Folge, dass sie in einem Relegationsturnier nicht ihre Leistung abrufen können. Und dadurch eben im Halbfinale dann Schluss gegen Düsseldorf.
Gut, was ist durch den Aufstieg noch nicht noch nicht fett gemacht hat, dadurch, dass wir nicht im, im Halbfinale waren, ging es auch im Spiel um Platz 3 noch wirklich um was, da dann hier quasi der Aufstieg dann noch entschieden würde, da ja drei Mannschaften aufgestiegen sind. Ich würde dir aber definitiv zustimmen, Kölns Ziel war es auf jeden Fall, hier aufzusteigen, mit den Düsseldorf Firecats zusammen, wahrscheinlich sogar in die erste Liga hochzugehen und NRW dann in der ersten Liga mit zu vertreten. Mal schauen, wie das noch aufgegangen ist. Ich würde erstmal sagen, wir kommen zum zweiten Halbfinale. Und hier will ich schon mal ganz kurz die Aachen Emperors ansprechen, die in der Gruppenphase ein Spiel verloren und ein Spiel unentschieden gespielt hatten und dann eben im Halbfinale gegen die Erlangen Sharks standen.
Und das war wirklich ein sehr spannendes Spiel. Es ging hin und her, beziehungsweise die Erlangen Sharks hatten am Anfang, so schien es, die Kontrolle, waren in Führung, mit einem, manchmal sogar mit zwei Scores und hatten dann diesen, wir nennen es oft so diesen Momentum-Shifter, wo du vor Ende der ersten Halbzeit scoren kannst und mit dem Ball rauskommst und dadurch dann halt durch davonziehen kannst. Und beides haben sie nicht geschafft. Sie haben nicht gescored vor Ende der Halbzeit und mit der ersten Possession in der zweiten Hälfte auch nicht. Und dadurch haben sie die Tür offen gelassen für die Aachener, die dann ihrerseits zurückgekommen sind und das Spiel in der regulären Spielzeit ausgeglichen haben. Also das zweite Unentschieden für Aachen in dem dritten Spiel. Und das hieß, es ginge die Overtime.
Die Overtime-Regeln sind auch hier, glaube ich, so, dass beide Teams einen Drive von der Mittellinie bekommen, oder? Einen Drive von der Mittellinie mit vier Versuchen. Man kann sich dann auch, wenn man den Touchdown schafft, überlegen, ob man für ein oder zwei geht. Wenn es dann auch immer noch unentschieden stehen sollte, dann geht es einfach nur in ganz normale Extra-Point-Shootout. So, genau. Wenn ich da richtig bin. Weißt du genau, ob die Drives gescored wurden oder nicht? Hast du da genauere Informationen?
Ich glaube, ich kam genau in dem Moment dazu. Ich glaube, ich kam erst im Moment dazu, wo es zum One-Point-Shootout ging. Das heißt, ich kann es dir nicht genau sagen. Aber es gab auf jeden Fall einige One-Points. Ich glaube, vier insgesamt oder sogar fünf. Und der fünfte hat dann das Ergebnis gebracht. Und das war, dass Erlangen sich hier den Sieg sichert. Den Einzug ins Finale, Aachen. Entschuldigung, ja. Jetzt habe ich natürlich hier komplett falsch geredet, dass Aachen sich hier den Sieg sichert, den Einzug ins Finale mit eben einem Punkt Unterschied, mit dem letzten Extrapunkt im Extrapunkt-Shootout. Da sind auch wirklich alle Dämme gebrochen. Das war sehr, sehr schön anzusehen, wie die Aachener sich hier gefreut haben. Die Erlangener natürlich geknickt, sie wussten aber, sie haben noch eine Chance, um den Aufstieg zu spielen. Aber für Aachen war das natürlich dann die Fahrkarte, das Los zur ersten Liga.
Ich würde noch mal hier hinzufügen, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Die Aachen Emperors gewinnen kein Spiel in der ganz normalen Zeit. Ein Spiel im Extra-Point-Shootout, ein Spiel unentschieden gespielt und stehen im Finale. Super spannende Geschichte. Das ist wirklich ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss.
Und das ist jetzt das dritte Mal, dass ich es in dieser Folge anspreche. Ich will hier auch nicht niemandem was absprechen und sagen, das sei nicht verdient. Ich will damit nur sagen, dass alle Teams, die dabei sind, einfach auf so einem ähnlichen Niveau gespielt haben, dass es ein Coinflip war. Und am Ende zählt dann eben diese eine Sekunde mehr Konzentration oder dieser eine Schritt näher zum Ball. Und deswegen ist es natürlich in dem Sinne verdient, dass Aachen hier aufgestiegen ist, auch wenn es keine Glanzleistung war und nicht so dominant, wie sie das zumindest in anderen Spielen in der Regular Season gezeigt hat.
Kommen wir zum Spiel um Platz 3.
Ja, und wir können auch das Spiel Platz 5 noch kurz erwähnen. Ja, da haben wir gegen Regensburg gespielt. Am Ende ist das Ganze 27-32 für Regensburg ausgegangen. Beide Teams haben es jetzt nicht mehr mit ihrer kompletten Starting 10 gespielt, sondern auch Backups spielen lassen. Es hat Spaß gemacht, wobei beide Teams natürlich nicht unbedingt gegeneinander spielen wollten. Nicht, weil man sich nicht mag, sondern weil man so oft gegeneinander gespielt hat. Ich erinnere mich an letzte Saison, Lasse, wo wir, ich glaube, 4 oder 5 Mal in einer Saison gegen Regensburg gespielt haben. Nichtsdestotrotz war es ein schönes Spiel zum Abschluss der Saison, obwohl gerade für Regensburg es natürlich enttäuschend war, nicht aufzusteigen und für uns nicht ins Halbfinale gekommen zu sein.
Ja, ich glaube auch, das war so ein bisschen, da ging es nur um Blumentopf. Spaß hat es trotzdem gemacht. Deshalb würde ich jetzt, zeitgleich war das Spiel um Platz 3, das wir beide dann demnach nicht sehen konnten und ich deswegen leider auch nicht so viel dazu sagen kann. Am Ende kann ich glaube ich, nur so vom Ergebnis daher herauslesen, dass die Erlanger ihr smartes Spiel fortgesetzt haben und dass die Falcons sich nicht in den Griff bekommen haben, sich nicht Kraft bekommen haben nach ihrer Gruppenphase und das Spiel dann verloren haben mit 20 zu 33 und somit die Erlangen Sharks aufsteigen und die Cologne Falcons, die als erster der Regular Season hier zum Spieltag gefahren sind und auch, glaube ich, mit großen Hoffnungen, dass sie aufsteigen werden, reingefahren sind, somit sich mit der Holzmedaille zufrieden geben müssen und damit nicht aufsteigen werden und nächstes Jahr das Gleiche nochmal versuchen können.
Ja, da muss man sagen, für die Kölner auf jeden Fall eine Enttäuschung. Ich glaube, alles andere als der Aufstieg war von Anfang an eine Enttäuschung oder wäre eine Enttäuschung gewesen. In dieser Art und Weise hier, sie müssen auf jeden Fall ein bisschen was an ihrer Mentalität beziehungsweise in ihrer Verfassung in solchen schwierigen Spielen machen, damit sie sich dort eben nicht aus der Ruhe bringen lassen. Denn sie können das, sportlich, taktisch auf jeden Fall, aber hier eben diese Emotionen hitzig werden zu lassen, hat ihnen einfach geschadet.
Ich glaube auch, aber ich glaube auch, dass die Falcons nächstes Jahr wieder oben mitspielen werden, wieder ganz oben mit angreifen werden und auch hier wieder um den Aufstieg mitspielen werden. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Genau, Erlangen damit aufgestiegen, was ich vor der Saison auch so überhaupt nicht gedacht hätte, muss ich ganz klar sagen. Sie sind Direktaufsteiger. Sie sind erst letztes Jahr in die zweite Liga aufgestiegen von der Regionalliga in Bayern. Sie haben für mich am ersten Spieltag noch einen sehr unreifen Eindruck gemacht. Sie haben sehr viel noch tackle-lastigen Flag-Football gespielt, nicht diesen smarten Football, wie wir ihn jetzt dann an Spieltagen in Regensburg gegen uns oder auch am Final Six gesehen haben. Am Ende kann man auch hier sagen, verdient. Sie haben auch eine gute Regular Season gespielt. Am Anfang hatten sie eher schwächere Gegner und haben sich dann immer mit den Gegnern mitgesteigert. Und waren ja auch lange ungeschlagen, sogar noch in der Regular Season. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich bin ganz gespannt, wie sie sich nächstes Jahr in der ersten Liga schlagen. Sie waren teilweise an Spieltagen mit sehr wenig Leuten nur da. Ich hoffe, dass ihnen dieser Erstliga-Boost irgendwie ein bisschen zuteilkommt, dass noch mehr Tackle-Spieler sagen, vielleicht sie wechseln rüber zum Flag zu ihnen, sodass sie da noch eine konstantere Mannschaft aufstellen können. Und ich glaube, für die Erlangen Sharks sollte auf jeden Fall der Klassenhalt das Ziel sein nächste Saison.
Absolut. Dann würde ich sagen, schauen wir aufs Finale. Aachen gegen Düsseldorf. Und hier natürlich auch erstmal Glückwunsch an beide zum Aufstieg. Auch Düsseldorf, genau wie Erlangen, den direkten Durchmarsch geschafft. Auch sie erst in der Saison 2024 aus der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen. Bei Düsseldorf muss man sagen, war es erwarteter, denn die hatten natürlich ein Fundament an schon erfahrenen Spielern von anderen Teams und einfach ein sehr viel Mittel, das die andere Teams nicht haben und natürlich auch direkt die Ansage, wo sie hinwollen. Nichtsdestotrotz muss man das auch erstmal schaffen und damit Glückwunsch an alle drei Teams, die den Aufstieg geschafft haben. Jetzt aber zum Finale. Leider ein bisschen windig, kurz vor einem Regen. Hier, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von der Spannung, denn die Düsseldorfer haben leider auch hier nicht wirklich was anbrennen lassen und haben sich mit 36 zu 18 den Sieg geholt. Die Aachener haben gute Ansätze gezeigt, hatten aber leider zu viele Fehler. Da waren gedroppte und überworfene Pässe von Wide-Open-Receivern. Und vor allem, das muss ich sagen, sie haben in der Defense keinen Zug gefunden, die Düsseldorfer wirklich unter Druck zu setzen und zu stoppen. Da waren zu leichte Touchdowns dabei, muss man sagen. Und das war dann einfach, was den Unterschied im Finale gemacht hat. Deswegen nie wirklich gefährdet für Düsseldorf. Und für mich als Zuschauer leider nicht das spannendste Finale. Oder wie hast du das gesehen, Lasse?
Nee, kann ich dir definitiv so zustimmen. Man muss auch sagen, dadurch, dass Aachen auch hier schon aufgestiegen war, war auch bei Aachen schon ein bisschen mehr, glaube ich, die Feierlaune im Kopf da. Ihnen war es, glaube ich, gar nicht so wichtig, hier jetzt noch den Zweitligameistertitel zu holen. Da hatte ich bei den Firecats auch einfach mehr den Wille noch gesehen. Und dann muss man sagen, genauso sich auch so wie die in der Defense, das waren selten Versuche, auch mal so vierte Versuche oder Bälle, die knapp an der Interception vorbei waren, da die Firecats Offense hat das wirklich sehr diszipliniert gespielt und da auch überhaupt nichts anbrechen lassen und auch die Defense hat da zwei, drei Stops geholt. Was Aachen, wie gesagt, ein bisschen bitter war, war glaube ich auch wirklich dann die Sache mit dem Wind und dass wirklich Receiver, die wide open waren oder definitiv open waren, nicht getroffen wurden, die Bälle nicht gefangen wurden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann sich Aachen mit einer grandiosen Saison, sind jetzt dann Zweiter geworden, quasi in der zweiten Liga, steigen auf. Ich bin ganz gespannt, wie sie sich nächstes Jahr in der ersten Liga schlagen werden. Auch hier glaube ich eher, dass es tendenziell darum geht, vielleicht gegen den Abstieg zu spielen. Aber vielleicht werden sie es auch da wieder so überraschend, wie sie es uns jetzt hier am Final Six getan haben. Freut mich auf jeden Fall und freut mich auch für sie. Es ist auch ein sehr sympathisches Team. Ich weiß, ihr habt euch gewünscht, dass wir diese Folge aufnehmen. Hier kriegt ihr sie jetzt. Also Grüße nochmal raus an euch. Wir haben es auch zweimal schon auf Instagram geschrieben. Sehr lieb. Ja, ich habe euch auch danach nochmal kurz mit euch unterhalten. Herzlichen Glückwunsch und ja, wühlt da gern
Was?
so die erste Liga auf, wie ihr dieses Jahr die zweite Liga aufgewühlt habt.
Ja, was ich interessant fand, und da kann gerne jemand von Aachen auch noch schreiben, und zwar im Finale hat der Quarterback gespielt, der auch in Stuttgart damals am Spieltag gegen uns gespielt hat. Im Halbfinale allerdings habe ich einen anderen Werfer gesehen bei Aachen. Ich weiß nicht, ob es da Verletzungen gab, ob es eine taktische Maßnahme war. Also schreibt uns gerne, was da genau euer Plan war. Hat mich auf jeden Fall als Zuschauer zumindest gewundert. Ja, nur mal als offene Frage hier gestellt.
Bleibt, glaube ich, nur noch zum Final Six zu sagen. Herzlichen Glückwunsch an die Düsseldorf Firecats, die eine super Regular Season gespielt haben und am Finalspieltag in keinem Spiel wirklich was anbrechen lassen, hier durchgestompt sind und nächstes Jahr verdient in der ersten Liga spielen werden. Und dort, glaube ich, nicht so wie bei den anderen beiden Aufsteigern, sage ich eher, dass sie vielleicht sogar Chancen in Richtung eines möglichen Final Eights haben können.
Ja, wir können ja hier auch mal, also die Gerüchteküche ein bisschen zum Kochen bringen. Es ist uns zu Ohren gekommen, dass wohl auch ein paar Neuzugänge zu Düsseldorf kommen werden. Wir wollen hier keine Namen nennen, aber ich glaube, dass Düsseldorf auf jeden Fall sich verstärken wird. Sie haben natürlich auch ein attraktives Angebot mit den Feldern, mit den Coaches, mit der ganzen Struktur drumherum. Das heißt, ich glaube, einige Spieler, gerade Erstliga, aber auch Zweitligaspieler, wollen zu Düsseldorf und ja, wir können hier vielleicht so eine, ich nenne es jetzt mal Bayern München gegen RB Leipzig Situation bekommen, dass auch Teams sich wirklich gezielt verstärken, um die etablierten Teams in der ersten Liga hier anzugreifen und herauszufordern. Kann jeder halten davon, was er will. Ich finde es auf jeden Fall für die Kompetitivität der Liga super und bin sehr gespannt, was die Düsseldorfer in der nächsten Saison reißen können.
Ich glaube auch, Düsseldorf, die Sports generell, macht da einen großen Job, auch für den Flag Football. Wir wissen ja auch, dass sie die WM ausrichten werden. Ich weiß nicht, ob das genau auf der gleichen Venue passieren wird, wo auch das Final Six gespielt wurde. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, passiert da viel, wird viel für den Flag Football gut gemacht. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie sie nächstes Jahr abschneiden werden. Aber da werden wir dann im nächsten Jahr und auch bei den Preview-Folgen auf die nächste Saison noch genug drauf schauen. Jetzt würde ich sagen, nachdem wir geredet haben, wer von der zweiten in die erste Liga aufsteigt, wollen wir uns auch noch ganz kurz anschauen, wer von den Regionalligen, von den dritten Ligen, die in den einzelnen Regionen ausgespielt wurden, wenn, dann in die zweite Liga aufsteigen wird.
Und da schauen wir jetzt mal auf die Relegation, denn die Relegation hat gleichzeitig in Düsseldorf stattgefunden mit 8 Teams, die hier am Start waren. Und zwar einmal kurz, um die Namen zu nennen. Wir hatten die Munich Rangers aus der Regionalliga Bayern. Wir hatten die Bedburg Raccoons, die Göttingen Generals, die Kelkheim Lizards 2. Wir hatten Victoria Berlin, die Kornwestheim Cougars, die Montabaur Fighting Farmers und die Kastrop Raptors. Und die haben ähnlich zum System, wie wir es auch in der DFLF beim Final Four hatten, ein Double-KO-System gespielt. Das bedeutet, jedes Team hatte ein random zugelostes erstes Spiel. Danach haben dann die Sieger dieser ersten 4 Spiele gegeneinander gespielt. Und wer 2 Siege eingefahren hat, ist aufgestiegen. Wer 2 Niederlagen eingefahren hat, ist nicht aufgestiegen. Das hat dazu geführt, dass im ersten Spiel sich die Bedburg Raccoons 37-30 gegen die Rangers durchsetzen konnten, die Göttingen Generals 32-30 gegen die Kelkheim Lizards 2, die Kornwestheim Cougars ganz knapp mit 48-47 gegen Victoria Berlin
Ich
und
glaube, das Spiel
die.
ging auch in die Overtime übrigens, aber ich weiß
Oh,
es nicht ganz genau.
das kann natürlich sein, ja. Und im vierten Erstrundenspiel sozusagen die Kastrop Raptors mit 36-24, hier also das deutlichste Spiel gegen die Montabaur Fighting Farmers. Damit hatten also die Bedrock Raccoons, die Göttingen Generals, die Kornwestheim Cougars und die Kastrop Raptors sich die Pole Position schon zurechtgelegt. Ein weiterer Sieg und sie sind aufgestiegen. Und in diesen, ich nenne es jetzt mal, den ersten Finalspielen konnten sich dann die Bad Book Raccoons mit 25-12 gegen die Göttingen Generals durchsetzen und die Kornwestheim Cougars auch wieder sehr knapp. Sehr interessant, dass die Kornwestheim Cougars beide Spiele mit einem Punkt
Ja,
jeweils
finde ich
gewinnen.
auch super stark.
35
Punktdifferenz.
zu 34 gegen die Kastrop Raptors und damit sichern sich diese beiden Teams in der eher effizientesten Art und Weise zwei Siege, zwei Spiele, den direkten Aufstieg in die zweite Liga. Gleichermaßen, Lasse, hatten wir dann sozusagen die Spiele der Verlierer. Wer hat da gegeneinander gespielt?
Genau, bei den Spielen der Verlierer ist ja dann so, wer verloren hatte, war sicher raus, hatte dann zwei Niederlagen und konnte deswegen nicht mehr aufsteigen. Und der Gewinner musste dann noch ein Spiel danach spielen, um Aufstieg, win it im Game dann quasi. Im ersten Spiel hatten wir dann die Munich Rangers, die knapp mit 20 zu 22 gegen die Kelkheim Lizards 2 verlieren. Und das andere Spiel der Verlierer war, auch hier wurde es sehr knapp, war Victoria Berlin, die mit 32 zu 30 gegen die Montabaur Fighting Farmers gewinnen. Somit die Montabaur Fighting Farmers und die Munich Rangers mit zwei Niederlagen ausgeschieden und werden nächstes Jahr in ihren Regionalligen verbleiben.
Genau, und dann als Highlight des Tages die letzten zwei Spiele, die letzten zwei Begegnungen der Regionalliga-Saison. Und hier die Win-and-In-Games für Göttingen, Kelkheim, Castrop und Berlin. Und hier konnte sich im ersten Spiel, im Rematch des ersten Spiels des Tages, Kelkheim 2 mit 39-24 gegen die Göttingen Generals durchsetzen.
Die ja das
Ich
erste Spiel
konnte.
verloren hatten, also.
Genau, die 32-30 im ersten Spiel immer noch gewonnen hatten. Hier muss man sagen, wir konnten leider keines der Spiele live ansehen, aber wahrscheinlich war ein bisschen die Luft raus. Oder, und das kann man natürlich auch sagen, Kelkheim 2 als zweites Team eines so etablierten Teams hat wahrscheinlich auch einen Coaching-Staff und auch Spieler, die in diesen Situationen vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben, da vielleicht ein bisschen das bessere Time-Management, ein bisschen besseres Play-Calling und das hat dann eventuell hier den Ausschlag gegeben. Und damit Kelkheim 2 schafft den direkten Wiederaufstieg, nachdem sie letztes Jahr ja aus der zweiten Liga abgestiegen sind. Für sie, glaube ich, war das eine gute Pause. Olli, der ja heute leider nicht dabei sein kann, aber hat ja in einer der letzten Folgen auch darüber geredet, dass das für Kelkheim ganz gut war. Die sind ein junges Team und in der zweiten Liga hier diese Saison so viel rumzureisen, wäre für sie wahrscheinlich nicht optimal gewesen. So konnten sie sich sammeln, aufbauen und nächstes Jahr wieder angreifen. Und damit bleibt die Zahl der zweiten Teams in der zweiten Liga bei 2. Die Augsburg Lions 2 steigen ab, die Kelkheim Lizards 2 steigen auf. Und ja, wir heißen sie natürlich willkommen, aber ich glaube, Lasse, es ist ganz klar, wir wollen unseren Platz als bestes zweites Team Deutschlands auf jeden Fall verteidigen.
Definitiv. Kommen wir noch zum Parallelspiel. Hier haben die Castrop Raptors, die ja das Spiel davor gegen die Kornwestheim Cougars knapp verloren hatten, ihre zweite Chance bekommen, aufzusteigen gegen Victoria Berlin. Und diese Chance konnten sie nutzen am Ende mit einem Ergebnis von 36 zu 33. Das heißt auch hier wieder knapp. Vorhin hatten sie es knapp verloren, jetzt gewinnen sie es knapp und die Castrop Raptors steigen somit in die zweite Liga auf und Victoria Berlin bleibt in der Regionalliga und er kann das vielleicht nächstes Jahr nochmal versuchen. Somit kann ich nochmal ganz kurz unsere vier Aufsteiger zusammenfassen. Das waren die Kornwestheim Cougars, die Bad Book Raccoons, die Kelkheim Lizards 2 und die Castrop Raptors.
Das zeigt natürlich auch wieder so einen kleinen Ost-West-Shift hier. Teams alle eher aus dem Westen, aus NRW, Hessen, Baden-Württemberg. Und ja, ich hoffe sehr, dass auch noch mehr Teams gerade aus dem Osten und dem Norden dazukommen werden. Denn sowohl in der ersten, aber eben auch in der zweiten Liga ist dort eben ein Übergewicht im Süden und im Westen. Ich hoffe, dass einfach die Qualitätsdichte in Deutschland da einfach immer nur ansteigt.
Genau, gerade muss man ja sagen, zum Beispiel mit Victoria Berlin, die für mich ein Team waren, was in Berlin irgendwie nicht so richtig auf dem Zettel stand. Es gibt in Berlin die Lichtenberg Lions, es gibt in Berlin die Berlin Thunder Lightning, es gibt
Die aber
in,
ja auch abgestiegen
die
sind.
auch
Also
abgestiegen
in
sind.
der ersten, in der zweiten Liga kein Berliner Team in der
Genau,
nächsten Saison.
was ich auch ein bisschen schade finde. Aber vielleicht können ja sowohl die Berlin Thunder Lightning und auch Victoria Berlin, die nächstes Jahr dann wahrscheinlich gegeneinander spielen werden, vielleicht hier den direkten Wiederaufstieg klar machen.
Ja, dann kann man abschließend sagen, sowohl natürlich in der zweiten Liga, aber auch in der Regionalliga, wirklich schöne Finalspieltage. Ich finde es super, wie sich das entwickelt hat, dass es eben jetzt sowohl in der ersten und in der zweiten Liga diese bundesweiten Finalspieltage gibt, dass es eine Aufstiegsrelegation gibt. Und muss ich sagen, ich bin auch ein Freund davon, dass aus der ersten und zweiten Liga die letzten Teams direkt absteigen, damit es einfach eine Durchmischung geben kann. Und hier die neuen Teams einfach eine höhere Chance haben, auch in den höheren Ligen angreifen zu können. Wie sie das nächstes Jahr schaffen, da sind wir gespannt, ob sie mithalten können oder eben wieder gegen den Abstieg spielen. Ich glaube, Düsseldorf und Erlangen haben jetzt den Blueprint geliefert. Sie haben gezeigt, man kann den direkten Durchmarsch in die erste Liga schaffen. Und ich weiß nicht, ob das von einem dieser vier Teams, die wir jetzt hier genannt haben, das Ziel ist oder sein kann. Aber es ist möglich und ich glaube, das macht auf jeden Fall allen Hoffnung.
Würde ich auch sagen, generell die Saison in der zweiten Liga dieses Jahr hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir beide haben drin gespielt. Wir haben immer, als wir bei den Spieltagen über sie geredet haben, gemerkt, wie eng sie war, wie toll das Format ist, dass man deutschlandweit spielt, auch wenn die Fahrerei viel war. Ja, aber auch das waren immer schöne Auswärtsfahrten für die einzelnen Teams. Man ist als Team schön zusammengewachsen und deswegen ja, freue ich mich ganz, ganz besonders auf die nächste Saison in der DFL 2 und auch da werden wir wieder so drüber berichten, weil es einfach unfassbar spannend ist.
Ja, dann würde ich sagen, abschließend können wir sagen, Lasse, es geht natürlich weiter mit uns. In 1,5 Wochen steht das nächste große Highlight vor der Tür, und zwar der Champions Bowl, der dieses Jahr in Prag stattfindet. Wirklich top besetzt. Also ich glaube, es fehlt kein europäisches Top-Team. Sind alle dabei. Wir sind auch am Start. Ich wieder als Schiedsrichter. Lasse, du als Coach der Damen. Und ja, es wird ein super Event. Wir werden auf jeden Fall eine Preview-Folge machen und wir werden auch schauen, dass wir vom Turnier selbst berichten, euch dort die Informationen zukommen lassen, die Links zu den Streams teilen und hoffen, dass ihr dabei bleibt, dass ihr den Champions Bowl verfolgt. Denn es wird, ja, ich lehne mich aus dem Fenster. Ich würde sagen, die Gesamtqualität der Spiele wird besser als die bei der Europameisterschaft.
Oh, okay, das ist, finde ich, eine starke Aussage. Dazu.
Zumindestens bei den Männern würde ich das sagen,
Bei den Frauen
denn
würde ich es nicht sagen, bin ich ehrlich.
ja, ich glaube auch, dass die Nationalteams der Frauen dort noch mal eine höhere Dichte haben. Bei den Männern glaube ich aber, dass wir Nationalteams bei der Europameisterschaft gesehen haben, die schlechter sind als eigentlich alle von den Teams oder die meisten der Teams, die hier bei den unter den 16 Herrenteams, 17 Herrenteams sind es, glaube ich, die beim Champions Bowl dabei sind. Und deswegen wirklich Top-Niveau
Ja, man muss auch
und
sagen, auch bei den
Top-Spiele.
Frauen wird das spätestens nach der Gruppenphase ein Top-Niveau werden. Wir haben zum Beispiel auch die Coventry Cougars dabei, die zu 60 bis 70% die Frauen-Nation der Britinnen stellen und somit quasi der amtierende Europameister so ein bisschen mit sind.
Absolut.
Also auch hier werden Spiele auf bestem Niveau folgen.
Eben. Und auch gerade bei den Österreichern zum Beispiel haben wir mit den Klosterneuburg Indians und den Vienna Vipern haben wir sehr viele Spieler aus der Nationalmannschaft dabei. Auch aus der deutschen Nationalmannschaft mit den Munich Spatzen, mit den Waldorf Wanderers. Da sind einige dabei und das wird auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß machen. Deswegen freut euch drauf und bleibt dran, denn es geht eben sehr schnell weiter und wir hören uns spätestens nächste Woche dann mit der Preview zum Champions Bowl.